Ich möchte mit dem Verständnis, das wir uns ein bisschen erarbeiten möchten, von dem vorgelesenen Gleichnis mit der Frage beginnen: Wer sind denn die Erstgeladenen zum Tische des Herrn? Und ich denke, allein schon das Wort Erstgeladene macht es vermutlich ganz klar: Es sind natürlich die Kinder Israels. Doch seltsam, sie werden auch wieder ausgeladen. Und warum? Vordergründig handelt es sich doch, wie wir in der Lesung hörten, um durchaus berechtigte Begründungen. Aber der Wortsinn verbirgt, wie so oft, geistliche Abgründe. Wenn da also zum Beispiel steht, dass jemand zu einer doch wohl an sich löblichen Hochzeit gehen will, so ist hier im tieferen Sinn, und das mag zunächst erstaunen, die Wahl einer anderen abgewanderten Kirchenverfassung gemeint. Denn die Frau, die da im Bilde geheiratet werden soll und wird, bezeichnet im allgemeinen Sinn in der Schrift die Kirche. Und so beschreibt es doch der Herr selbst im Neuen Testament in der Offenbarung: Und der Bräutigam und die Braut sprechen: Komm. Ein Bild für ihn und seine Kirche, in die er sich sozusagen einlegt, die dann hervorbringt Kraft seiner. Aber eine solche vergleichbar gute Wahl wurde in dem Gleichnis eben nicht getroffen. Daher stehen dann diese und andere Entschuldigungen in einem ganz anderen Licht, nämlich in einer Abwendung von Gott. Und das macht die Ausladung dann auch nachvollziehbar. Weniger, dass er jemanden irgendwann, irgendwie ausladen würde. Hier wird beschrieben, dass wir uns gleichsam ausschließen und ausladen, weil wir, wenn wir in dem Zustand sind, nicht die Liebe und Wahrheit aus ihm teilen. Wir könnten nun sagen: Was geht uns das heute an? Denn schließlich, Gott sei Dank, gibt es noch eine zweite Einladung. Und die gilt allen Menschen und Völkern. Und hierfür steht der Taufbefehl. Und es schien ja auch im Anfang mit der neu eingesetzten apostolisch-christlichen Kirche besser zu gehen als mit dem Tempel. Doch der weitere Verlauf zeigt an, dass das Gleichnis vom Gastmahl mit seiner Ausladung auch auf uns heutige ebenso zutrifft. Schon die frühen Briefe der Apostel, die ja im Rahmen des Neuen Testaments in der Bibel stehen, zeugen von bedenklichen Streitereien und beginnenden Abweichungen. Dieser Geist wird auch beschrieben in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden durch Jesus in der Offenbarung. Er selbst schreibt das, was dort dann unselig schon beginnt, mit seinen Worten fort. Und es lohnt sich einmal, in die sieben Sendschreiben hineinzugucken. Und er fasst dies mit folgenden Worten zusammen: Siehe, ich war tot. Und damit ist nicht sein Kreuzigungstod gemeint, sondern das, was in Folge mit der christlichen Kirche geschah und schon damals ersichtlich war. Und folgerichtig entstanden dort auch heftige Kämpfe, wie wir sie in der Offenbarung des Johannes dann auch nachvollziehen können. Und die sind mit der Ausladung wie im Gastmahl zu vergleichen. Also gilt das auch uns. Gucken wir hin. An einem Beispiel möchte ich zeigen, wie nah auch wir an den Wassern des Tempels gebaut haben. So schätzte der Tempel die Propheten seiner Zeit gering. Ja, er bekämpfte sie. Dies bezeugt zusammenfassend das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, für die die Propheten des Alten Testamentes stehen. Und wer das nachliest, kann nachvollziehen und nachlesen, dass sie auf die unterschiedlichste Art und Weise ihrer Botschaft beraubt wurden. Ja, getötet. Das sagt das Gleichnis eindeutig. Aber, und so denke ich, auch wir in unserer Kirchengeschichte haben Vergleichbares zu finden. So kann man doch mit Recht fragen, wo nimmt die heutige Theologie denn die folgenden Worte Jesu an, die er selbst benennt und sich auf den Propheten des Alten Testamentes Joel bezieht? Eure Mägde und Knechte werden Gesichter und Weissagungen haben. Und dann geht es in diesem Sinn noch sehr viel umfassender weiter. Wo erfüllt sich für die heutige Theologie das Wort bei Johannes? Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Weiter. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Sollten sie aber eins nach dem anderen geschrieben werden, so Johannes, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Also, wo sind diese Worte? Sagt Jesus doch, meine Worte bleiben bestehen. Die Theologie hauptsächlich, die hauptsächliche Strömung unserer Zeit, hat da für mich leider nichts gesichtet. Ja, sie lehrt im Gegenteil, dass mit dem Ende der Offenbarung des Johannes alle Offenbarung einen Schlusspunkt gefunden hat. Nun können wir nachdenken und nachsinnen, wie wir es halten. Ungeachtet dessen aber finden wir für mich im Bereich der christlichen Mystik alle Einlösung seiner oben genannten Verheißung. Christliche Mystik, das klingt mystisch, so transportiert man es in der Welt. Aber das Wort bezeichnet eigentlich direkte Verbindung zum Herrn und Klarheit und Wahrheit aus ihm. Also alles andere als mystisch, sondern Klarheit, Wahrheit, Erkenntnis. Da sei für mich hilfreich erwähnt, die katholische Kirche hat hierzu ein etwas weiteres Herz und Verständnis. Man geht für solche Quellen, solcher Offenbarungen den Weg, wie sie in der christlichen Mystik zu finden sind, dass diese zwar nicht offiziell lehrmäßig verbindlich sind, aber doch sehr nützlich und gewinnbringend sein können. In diesem Sinne spricht sich für mich auch der Buchtitel des altbekannten Fernsehpfarrers Jörg Zink aus, in einer deutlichen Sprache. Dort heißt es in dem Titel, Dornen können Rosen tragen, Mystik, die Zukunft des Christentums. Mystik, die Zukunft des Christentums. Von dem alten Fernsehpfarrer Jörg Zink. Es gibt auch weitere. Und da kann man Namen nennen wie Franz von Assisi, Teresa von Avila und uns allen bekannt sicherlich Hildegard von Bingen, Tauler vom Kreuz, Meister Eckhart, Jakob Böhme und viele andere mehr. Aber wo sind sie? Wo werden sie auf- und wahrgenommen? Lassen wir also sein fortlaufendes Wort lieber nicht an uns vorübergehen. Aber dies sei nun auch noch gesagt. Die für mich fortlaufende Offenbarung steht nicht im Widerspruch zu Martin Luthers berechtigtem Wort sola scriptura, allein die Schrift. Ja, ich bekenne persönlich und gemahne, sie ist und bleibt das Fundament, diesseits und für mich auch jenseits, ewig, in dem alle Themen, die uns berühren, vom Herrn her niedergelegt sind, gleichsam einer Ouvertüre, an der sich unbedingt an der Schrift jede weitere Offenbarung messen lassen muss. Aber die Schrift selbst, und das haben wir ja nun durch unser persönliches Erleben mit ihr auch feststellen müssen, ist oft sehr kryptisch, sehr kurz, für unsere Zeit also nicht gut zu verstehen und überwiegend auch verschlüsselt geschrieben. Wie sehr dies dann alles aufschluss- und interpretationsbedürftig ist, zeigt doch bitter die Kirchengeschichte mit ihren daraus gezogenen unversöhnlichen und oft tödlichen Kontroversen. Also für mich liegt über diesem kryptischen, verschlossenen, für die zum Streiten ja geradezu angelegten kleinen Ausführungen nur in der Schrift, die christliche Mystik mit einer Bandbreite und Klarheit, die die Verhältnisse wiederherstellt und das Wort umfassend erklärt. Und zwar für jeden, der will. Ich schließe einmal mit einem einladenden Wort aus diesen Quellen, aus der für mich Jesus Christus spricht. Wer mit mir reden will, der komme zu mir, und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Und wer mich aller Welt vorzieht, mich liebt wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Er wird mich allezeit schauen, wie ein Bruder den anderen. Und wie ich ihn schaute, schon von Ewigkeit her, ehe er noch war. Und ganz genauso sagt es für mich der Herr im Neuen Testament. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen der dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, und euch wird aufgetan. Amen.